Willkommen auf den Wellen von Radio Prag. Am Mikrofon ist Markéta Maurová. Zunächst die Nachrichten. Die Tschechische Republik kann frühestens in den Jahren 2009 bzw. 2010 den Euro einführen. Darauf haben sich die Tschechische Nationalbank, das Finanzministerium und das Industrieministerium des Landes geeinigt. Sie bestätigten damit endgültig, dass es zum nächstmöglichen Termin, das heißt im Jahre 2007, nicht zur Einführung der europäischen Währung kommen kann. Das Dokument, das heute dazu verabschiedet wurde, muss noch vom Kabinett gebilligt werden. Voraussetzung für die Einführung der Europawährung sind die Sanierung der öffentlichen Finanzen sowie weitere Reformen. Die Tschechische Republik und die Türkei haben heute zwei Abkommen über die bilaterale Zusammenarbeit abgeschlossen. Diese beziehen sich auf die Zusammenarbeit im Kultur- und Schul- und Wissenschaftsbereich sowie auf die Sozialhilfe. Die Vertragstexte wurden am Donnerstag in Ankara vom tschechischen Premier Wladimir Spidla und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan unterzeichnet. Der tschechische Regierungsvorsitzende hält sich derzeit zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in der Türkei auf, den er heute Vormittag mit der Visite im Mausoleum des Begründers des neuzeitlichen türkischen Staates Mustafa Kemal Atatürk begonnen hat. Zum ersten Male seit den Parlamentswahlen vor fast anderthalb Jahren kommen heute die Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses und des Senats sowie deren Stellvertreter bei einem Arbeitsabendessen zusammen. Neben dem legislativen Prozess ist auch die Behandlung und Ratifizierung der europäischen Verfassung ein Thema ihrer Verhandlungen. Tonträger werden in tschechischen Bibliotheken auch in Zukunft umsonst ausgeliehen werden. Nach den mehrere Monate dauernden Verhandlungen zwischen den Repräsentanten der Bibliotheken und der Verbände für den Schutz der Urheberrechte, die entsprechende Gebühren verlangten, wurde am Mittwoch ein Kompromiss erreicht. Das tschechische Kulturministerium wird den Urheberverbänden eine Pauschalsumme von etwa 5 Millionen Kronen jährlich bezahlen, informierte Vít Richter von der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik. Die Prager Symphoniker unter der Leitung des französischen Dirigenten Roberto Benzi haben am Mittwoch im Prager Konzerthaus Rudolfinum die 13. Internationalen Musikfestspiele Prager Herbst beendet. Seit dem 11. September bot das Festival an die 20 Konzerte, die sich auf symphonisches und vokales Repertoire konzentrierten. Abschließend der Wetterbericht. Am Nachmittag soll es bewölkt bis bedeckt sein. Die Höchsttemperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Recht herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Tagesecho von Radio Prag, heute mit den folgenden Themen. Wir beschäftigen uns aus aktuellem Anlass mit der Debatte um die EU-Verfassung. Weiter informieren wir Sie über die Woche der Auslandstschechen, die gegenwärtig in Prag stattfindet, und wir berichten über Maut in Tschechien. Im Anschluss an das Tagesecho laden wir Sie dann zu einer Jubiläumsfahrt der Robert-Bosch-Stiftung durch Mittel- und Osteuropa ein. Wenige Tage vor der EU-Regierungskonferenz in Rom haben die Regierungschefs von Tschechien, Polen, Ungarn und der Slowakei Korrekturen am EU-Verfassungsentwurf angemahnt. Man setze sich vor allem für das Prinzip ein Land, ein Kommissar und die Beibehaltung des Rotationsprinzips im EU-Vorsitz ein, sagte der tschechische Ministerpräsident Wladimir Spidla am Mittwoch nach dem Treffen der Vertreter der sogenannten Visegrad-Staaten in Dobříš bei Prag. Insgesamt sei die tschechische Regierung, so Spidla, nicht der Meinung, dass der gegenwärtige Verfassungsentwurf eine zu starke Eingrenzung der Souveränität der Mitgliedstaaten bedeute. Über den EU-Verfassungsentwurf sollten aber in jedem Fall auch noch das tschechische Abgeordnetenhaus und der Senat diskutieren, so Spidla. Es sei eine sehr ernste Debatte, die deshalb auch im Parlament diskutiert werden müsse, so der tschechische Regierungschef. Dass bislang hierzulande noch wenig über diese Frage diskutiert wird und einige extrem kontroverse Standpunkte nach außen manchmal den täuschenden Eindruck hinterlassen, der offizielle tschechische Standpunkt sei unklar, darüber nun Dagmar Keberlova im folgenden Rückblick auf die EU-Verfassungsdebatte in Tschechien.
Die Debatte um die EU-Verfassung ist in Tschechien noch nicht entbrannt, weder unter den Politikern noch unter den Menschen, die möglicherweise in einem Referendum darüber abstimmen sollen. Einem Großteil der Tschechen ist es nicht einmal richtig klar, dass sie im nächsten Frühjahr an den Wahlen ins Europäische Parlament teilnehmen sollen. Bis einige Tage vor Beginn der Konferenz war nicht klar, mit welchem Standpunkt Tschechien nach Rom fährt. Präsident und Regierung vertreten in Fragen der EU-Integration unterschiedliche Ansichten. Der konservative Politiker Klaus gilt eher als EU-Skeptiker und Gegner einer solchen Verfassung. Der sozialdemokratische Regierungschef Spiller hingegen befürwortet eine weitere Integration in die europäischen Strukturen. 5:45 wurde entschieden, dass in Rom am Samstag nur der Premier Tschechien vertreten wird. Ungeachtet dieser innertschechischen Uneinigkeiten ist Tschechien Schauplatz wichtiger Debatten zur EU-Verfassung. Am Mittwoch trafen sich in Böhmen die 4 Visegrad-Staaten, um ihre Stellungnahmen bei der Regierungskonferenz in Rom zu koordinieren. Einen Monat zuvor gab es ein von Tschechien und Österreich initiiertes Treffen der sogenannten Like-Minded Countries, also der 15 kleineren EU-Mitglieds- bzw. Kandidatenländer, die mit dem derzeitigen Vorschlag zur EU-Verfassung nicht ganz zufrieden sind. So wollen sie zum Beispiel das Rotationsprinzip beim EU-Vorsitz beibehalten, sowie die Festschreibung von je einen Kommissar pro Staat in der Verfassung verankern. Die Zielsetzung dieser Länder fasste der Presseattaché der österreichischen Botschaft in Prag, Gregor Schusterschitz, zusammen.
Es wurde festgehalten, auch vom Europäischen Rat in Griechenland, dass die Ergebnisse des Konvents eine gute Basis für weitere Diskussionen sind. Und es ist natürlich klar, dass das kein fest zugeschnürtes Paket ist, sonst bräuchte man auch keine Regierungskonferenz, sondern dass die einzelnen Staaten natürlich über die Punkte, die ihnen wichtig sind, durchaus noch diskutieren sollen und auch dürfen. Und was das Ergebnis dann sein wird, das wird man sehen.
Europa wächst zusammen, aber so manches Detail in diesem Puzzle bereitet noch Ärger und Verdruss. Insbesondere auf den europäischen Straßen und Autobahnen wird deutlich, dass der Lkw-Verkehr schon längst Überhand genommen hat. Daher planen nach Deutschland auch Länder wie Österreich, Tschechien und die Slowakei die Einführung einer Maut für Lastkraftwagen. Aus diesem Grund sind die Verkehrsminister der 3 letztgenannten Länder dieser Tage im mährischen Židlochovice zusammengekommen, um sich über ihre Vorstellungen und Erfahrungen bei der Vorbereitung zur Einführung der Lkw-Maut auszutauschen. Lothar Martin hat sich hierbei mit den tschechischen Vorstellungen auseinandergesetzt.
Die elektrisch erhobene Maut für Lastkraftwagen wird in der Tschechischen Republik aller Voraussicht nach erst mit Beginn des Jahres 2005 eingeführt. Dies erklärte der stellvertretende tschechische Verkehrsminister Jiří Kubínek am Dienstag in einem Gespräch für das erste Programm des tschechischen Rundfunks, das Radiojournal. Er ließe sich dieses kostenintensive Projekt hierzulande nicht verwirklichen, ergänzte Kubínek, womit er gleichzeitig auf Informationen in der tschechischen Presse reagierte, die über eine Einführung der Lkw-Maut bereits für das Jahr 2004 berichtet hatten. Ganz offensichtlich wird sich die dann in Tschechien geltende Maut für Lastkraftwagen von über 12 Tonnen nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf Schnellstraßen und Straßen erster Ordnung erstrecken. Denn zum aktuellen Stand des Projektes äußerte Kubínek: Wir sind derzeit in der Phase der Vorbereitungen dieses Projektes, wobei der Zeitplan vorsieht, dass das Mautgesetz nach dem Verhandlungsprozess des entsprechenden Entwurfs in Regierung und Parlament dann verabschiedet wird, wenn wir über ein Autobahnnetz von rund 700 Kilometern verfügen. Aber vermutlich wird die elektronische Lkw-Maut nicht nur die Autobahnen betreffen. Europa plant für die Zukunft die schrittweise Einführung eines einheitlichen Gebührensystems für die Straßenbenutzung. In Österreich ist man gerade dabei, die elektronische Überwachung der gefahrenen Kilometer mit Hilfe eines auf Radiowellenbasis geführten Systems zu installieren. Dieses System, das bereits in 14 europäischen Ländern zum Einsatz kommt, soll in der Alpenrepublik mit Beginn des neuen Jahres eingesetzt werden. Doch die Europäische Union gibt einer Applikation des teuren Navigationssystems Galileo den Vorzug, das in den Jahren von 2005 bis 2008 eingeführt werden soll. Daher wartet man in Tschechien auch gespannt nicht nur auf die Erfahrungswerte aus Österreich, sondern auch auf jene, die man vermutlich auch mit Beginn des neuen Jahres in Deutschland zu machen gedenkt. Daher hat man hierzulande auch schon gewisse Vorstellungen über die Höhe der Lkw-Mautgebühr, wie Vizeminister Kubínek verriet. Ich denke, den einzigen Weg, den wir haben, ist der, den ich vom deutschen Modell her kenne. Da ich schon einige Male zum Erfahrungsaustausch in Deutschland weilte, weiß ich, wo sich die Kosten für eine Kilometer Straßenbenutzung bewegen. Das sind umgerechnet 5 Kronen je Kilometer.
In unserem nächsten Beitrag wollen wir einmal mehr auf die Woche der Auslandstschechen zu sprechen kommen, die ja gerade in Prag stattfindet. Die im Ausland lebenden Tschechinnen und Tschechen haben zwar keine gemeinsame Dachorganisation, aber in Tschechien selbst, da gibt es sozusagen eine Vertretung, und zwar auf höchster Ebene, im Senat der oberen Kammer des Parlaments. Mit der Vorsitzenden der zuständigen Senatskommission, Jitka Seidlova, hat Gerald Schubert gesprochen.
Auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann man sie tatsächlich kaum. Die tschechischen Gemeinden sind auf der ganzen Welt verstreut. In den jeweiligen Staaten, wo sich Tschechinnen und Tschechen im Laufe vieler Jahrzehnte, ja eigentlich im Laufe von Jahrhunderten, eine neue Heimat aufgebaut haben, herrschen teils völlig unterschiedliche Bedingungen vor. Und ob einen das Schicksal, aus welchen Gründen auch immer, in die USA oder in die Ukraine, nach Uruguay oder nach Ägypten verschlagen hat, das ist natürlich für die Biografie der einzelnen Emigrantinnen und Emigranten, aber auch für die Entwicklung ganzer ausländischer Kommunitäten nicht ohne Bedeutung. Dennoch manche Probleme, vor allem im juristischen Bereich, sind dann doch sozusagen weltumspannend, wie zum Beispiel Staatsbürgerschafts- und Restitutionsangelegenheiten oder auch Fragen des Wahlrechts. Und so wurde vor 5 Jahren im tschechischen Senat eine ständige Kommission für Auslandstschechen eingerichtet. Ihre Vorsitzende Jitka Seidlova erklärt gegenüber Radio Prag, worin ihrer Meinung nach für die ehemaligen Emigranten und ihre Nachkommen die wesentlichen Veränderungen seit der politischen Wende 1989 bestehen.
Já myslím, že pokud se týká vlastního života,
ich glaube, was das eigene Leben der jeweiligen ausländischen tschechischen Minderheiten betrifft, das Leben der Landsleute, die dort etwa verschiedene Vereine haben, so hat sich dieses nicht so sehr verändert. Was sich aber verändert hat, das ist die Beziehung der Tschechischen Republik zu ihnen. Viele konnten zurückkehren oder endlich ganz frei mit der Tschechischen Republik in Kontakt treten. Es gab auch bestimmte Änderungen, was etwa die Annahme der tschechischen Staatsbürgerschaft betrifft. Zwar nicht sofort, aber doch in den ersten Jahren nach der Teilung der Tschechoslowakei wurde ein Gesetz erlassen, das es diesen Leuten erlaubt, die Staatsbürgerschaft wiederzuerlangen. Und unter bestimmten Bedingungen gibt es auch die Möglichkeit, dass konfisziertes Eigentum rückerstattet wird.
Bestimmt gibt es in manchen Bereichen noch Nachholbedarf. So sind etwa Wahlrechtsfragen für die Auslandstschechen noch nicht hinlänglich beantwortet. Über den Beitritt zur EU beispielsweise konnte man nur in Tschechien abstimmen. Letztlich aber stehen auch für die Senatorin Jitka Seidlova in der insgesamt positiven Entwicklung seit 1989 nicht nur logistische Fragen im Vordergrund.
Ale hlavní podstatné, co se změnilo, že se zlomily ty bariéry, že česká společnost si začíná.
Das Wichtigste, was sich seither verändert hat, ist, dass die Barrieren gebrochen sind, dass die tschechische Gesellschaft sich langsam bewusst wird, welcher Reichtum und welche Vielfalt in diesen ausländischen Kommunitäten heute herrschen und dass es sehr gut ist, solche Verbündete in einer ganzen Reihe von anderen Ländern zu haben, nicht nur in der Europäischen Union, sondern auf der ganzen Welt. Anfang September hat die unermüdliche Kunstsammlerin und großzügige Mäzenin Madame Látková der Stadt Prag eine neue Ausstellung moderner tschechischer Kunst geschenkt. Das Museum in Covovimlini, auf Deutsch Eulenmühlen, auf der idyllischen Moldauinsel Kampa, besichtigte auch unsere freie Mitarbeiterin Lucie Drahoniowska. Hören Sie den folgenden Bericht dazu.
Das fröhliche Klappen ihres Mühlenrades hat man hier zuletzt vor mehr als 100 Jahren gehört. Später haben kunstliebende Bewohner der Covovimlini auf der Prager Insel Kampa in ihren Räumlichkeiten Gemälde bedeutender tschechischer Maler ausgestellt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Schicksal der Mühlen weniger poetisch. In den 80er Jahren teilten sich die damalige tschechoslowakische Kunstakademie und der Kunstgewerbeverein den neugotischen Bau am Moldauufer. Bereits vor der Wende begann sie für das heruntergekommene Gebäude auch eine leidenschaftliche Kunstsammlerin und enthusiastische Anwältin tschechischer Kunst im Ausland zu interessieren, die in Washington lebende Amerikanerin tschechischer Herkunft Madame Látková. Der erste Baustein zur Rekonstruktion der Sova-Mühlen, in denen ein Museum moderner tschechischer Kunst entstehen sollte, wurde im Mai 2000 gelegt. Was als eine entgegenkommende und durchaus großzügige Tat Mladkovas gegenüber ihrem Land gedacht war, nämlich ihre Privatsammlung der Stadt Prag zu schenken, konnte nur unter größten Geburtswehen verwirklicht werden. Der Grund dafür waren heftige, meist völlig unbegründete Proteste tschechischer Denkmalschützer, die die Rekonstruktion des vernachlässigten Objekts maßgeblich erschwert haben. Als die Arbeiten im letzten Sommer endlich abgeschlossen waren, ist es um die Sowa-Mühlen erneut dunkel geworden. Das Jahrhundertwasser im August 2002 überflutete das Gebäude bis zu seinem ersten Stockwerk und verursachte Millionenschäden. Die bereits installierte Kunstsammlung konnte zum Glück gerettet werden. Etwa ein Jahr danach, in der ersten Septemberwoche 2003, konnten die Sowa-Mühlen nach umfangreichen Rekonstruktionsarbeiten wieder eröffnet werden. Für Madame Latkova ist damit nach Jahren ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Wie sie gegenüber Radio Prag verriet, hatte sie an diesem Tag gleich zwei Gründe zum Feiern. Denn der 8. September ist zugleich der Geburtstag der vitalen Dame. Und bei dieser Gelegenheit bedankte sich Madame Latkova bei zwei Männern, die ihr Leben maßgeblich beeinflusst haben. Es waren ihr bereits verstorbener Mann Jan Mládek und ihr enger Freund, der Maler František Kupka.
Jeden mě otevřel cestu k umění, ukázal mě, jak vlastně co umění může pro člověka dát.
Der eine hat mir den Weg zur Kunst eröffnet und gezeigt, was Kunst alles einem Menschen geben kann. Der andere lehrte mich, ein Patriot zu sein. Es war mein Mann, der glaubte, dass sein Volk überleben würde, wenn die Kunst überdauert. Es war ebenfalls mein Mann, der meine Bemühungen im Kunstbereich maßgeblich gefördert hat. Immer, wenn ich Geburtstag hatte, schenkte mir einen Blumenstrauß und einen Scheck. Dazu hat er stets geschrieben, dass er wisse, wofür ich das Geld benutzen würde und dass es ihm eine große Freude mache. Nun hat wiederum Madame Latkova allen Kunstliebhabern eine große Freude gemacht, denn die Gemäldekollektion, die Mládková gemeinsam mit ihrem Mann Jan gesammelt hatte, beinhaltet hunderte von Werken, die die Entwicklung der tschechischen abstrakten Kunst skizzieren. Zu den wertvollsten Exponaten zählen eine Kollektion von 225 Bildern und Zeichnungen des Vorreiters der abstrakten Kunst František Kupka und 16 Kubismusstatuen von Otto Gutfreund. Die Sammlung enthält Werke von Jiří Koláš und weiteren tschechischen Künstlern, die von der offiziellen tschechoslowakischen Kunst ausgeschlossen waren.
Soweit, meine Damen und Herren, das Tagesecho vom 2. Oktober. In der anschließenden Sendereihe Begegnungen möchten wir Sie nun gerne auf eine Jubiläumsfahrt der Robert-Bosch-Stiftung einladen, der Anlass das 10-jährige Bestehen Ihres Lektorenprogramms.
Begegnungen.
Es war in mehrfacher Hinsicht ein Sonderzug, der am Mittwoch, dem 24.09. von Berlin aus gen Osten aufbrach. Einmalig war zunächst einmal die Besatzung. Knapp 200 ehemalige Stipendiaten des Lektorenprogramms der Robert-Bosch-Stiftung, die in dieser Zusammensetzung noch nie aufeinander getroffen waren. Einmalig auch die Route über Dresden, Brünn, Budapest, Poprad in der Hohen Tatra, Krakau zurück nach Berlin, und in allen Städten erwartete die Reisenden ein buntes Programm aus Stadtbesichtigungen, Kulturveranstaltungen und auch Begegnungen mit Studenten und Politikern. Eine Russendisco in der Hohen Tatra gab es etwa und deutschsprachiges Studententheater in Brünn. Auf der Fahrt selber ein Mitte- und Osteuropa-Quiz, Sprachtests, Lesungen und Musik. Bereits bei flüchtiger Betrachtung des Sonderzuges fällt auf, dass die Route lediglich einen Teilbereich, gewissermaßen die Keimzelle der Region, umschließt, in die Robert-Bosch-Stiftung seit 1993 jährlich bis zu 100 deutsche Jungakademiker entsendet, die dann vor Ort an Hochschulen Deutsch bzw. ihr Fachgebiet unterrichten. nicht in den Hauptmetropolen wie Prag und Warschau übrigens, sondern bewusst dezentralisiert. Im Zug sind die ehemaligen Lektoren in Abteien untergebracht, die den Namen ihrer damaligen Zielorte tragen. Tatsächlich ist heute durch die Robert-Bosch-Stiftung quasi ganz Mitte- und Osteuropa durch solche Lektorate abgedeckt. Ergebnis einer langjährigen Entwicklung. Markus Lux, Projektleiter des Programms bei der Robert-Bosch-Stiftung.
Die Stiftung fördert seit 29 Jahren Projekte mit Polen und in Polen. Das war so der erste Bezugspunkt zu Mittel- und Osteuropa gewesen, schon lange vor den Umbrüchen Ende der 80er Jahre. Das Programm wurde begonnen im Grunde genommen in den Staaten Mitteleuropas, kurz danach auf das Baltikum ausgeweitet und schon im dritten oder vierten Jahr auch Weißrussland und die Ukraine. 1999 kam dann der Beschluss, nach Russland zu gehen und im letzten Jahr 2002 auch nach Südosteuropa, sodass wir zwar nicht in allen sogenannten osteuropäischen Ländern aktiv sind, aber in dem überwiegenden Teil.
Mehr als 460 Hochschulabsolventen waren seit Bestehen des Programms über ein Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung an mittel- und osteuropäischen Hochschulen tätig, mit klaren Prioritäten bei der Angabe ihres Wunschlandes. Ulrike Daniel von der Universität Hohenheim, die das Programm in Kooperation mit der Bosch-Stiftung organisiert.
Ja, es gibt natürlich Renner im Programm. Also im letzten Jahr war das Brünn in Tschechien. Von den Ländern her würde ich sagen, Polen und Tschechien sind so die Renner im Programm. Ansonsten Russland ist auch recht gefragt, gerade von Bewerbern aus den neuen Bundesländern.
Dass die Lektoren dann auch dauerhaft in Mitte- und Osteuropa bleiben, kommt zwar in Einzelfällen vor, ist hingegen nicht Ziel des Programms, erklärt Markus Lux.
Ziel ist des Programms, dass sie sozusagen als Botschafter in zwei Richtungen wirken. Einmal, dass sie in irgendeiner Form, das tun sie, nolens volens, Botschafter Deutschlands sind, wenn sie in Osteuropa, Mitteleuropa unterrichten. Gleichzeitig lernen sie die Landessprache, nehmen sie Landeserfahrung auf, erwerben sie Kenntnisse und bringen die dann zurück nach Deutschland, weil es ist genauso wichtig, auch ein Bild über die Länder Mittel- und Osteuropas in Deutschland zu vermitteln. Und deswegen sind wir eigentlich auch sehr interessiert, dass unsere Lektoren zurückkehren und aktiv für ihr Land, in dem sie Gast waren, Werbung machen.
Die Lektoren kommen vorwiegend aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. Eine wichtige Motivation für die Bewerbung um ein Stipendium ist häufig der Wunsch nach Auslandserfahrung, so auch bei Andreas Weibel, der die letzten zwei Jahre an der TU Liberec tätig war.
Auch ich wollte in meiner Studienzeit nochmal ins Ausland gehen und nicht wie beim ersten Mal mit einem Stipendium nur zu studieren, sondern auch eine andere Tätigkeit noch machen, wo ich eingebunden wäre, in Arbeitskontext automatisch eben mehr Menschen aus dem Land kennenlernen würde und auch eine sinnvolle Tätigkeit haben würde. Und da mich Westeuropa für so etwas nie gereizt hätte und ich das Programm von der Bosch-Stiftung seit ein paar Jahren Freunde kannte, die dort eben selbst gewesen waren, lag es für mich einfach nahe, mich dort zu bewerben.
Rückblicke auf die Lektorenzeit von zwei ehemaligen Tschechien-Lektoren, Thomas Kirschner, seit 2002 an der Uni Brünn, und Annette Meister, im Jahr 1994-95 Lektorin im mährischen Olomouc-Olmütz.
Was mir in Tschechien aufgefallen ist und was mich auch beeindruckt hat, ist, dass es ein größeres Miteinander gibt zwischen den Leuten, aber auch zwischen den Generationen. Mehr Rücksichtnahme und ein behutsames Umgehen miteinander. Und auch, es muss nicht immer alles einen großen Eventcharakter haben. Man trifft sich am Wochenende und setzt sich ans Lagerfeuer und singt miteinander und so. Dinge, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt. Das fand ich ziemlich toll. Ich glaube eher nicht, dass man das nach Deutschland mitnehmen kann und importieren kann, aber es hat mich sehr beeindruckt in Tschechien.
Das hat natürlich den Blick erweitert und auch den Blick auf Europa. Diese ganze Europa-Diskussion, die verfolge ich jetzt ganz anders, weil ich eben hier war. Ich war danach auch noch in Polen längere Zeit und da bin ich total froh.
Als Plattform für den gegenseitigen Austausch haben ehemalige Bosch-Lektoren 1996 den Verein Mid-Ost gegründet. Einer der Mitbegründer war Markus Hipp.
Hatten wir uns zusammengetan am Anfang, 8 Leute, 9 Leute, und diesen Verein gegründet, weil wir einfach was von der Erfahrung, die wir in den Jahren in Mittel- oder in Osteuropa gesammelt hatten, zurückgeben wollten.
Spätestens seit Gründung des stetig wachsenden Vereins hat das Lektorenprogramm quasi seinen eigenen Multiplikator, stellt Ulrike Daniel zufrieden fest.
Also was sich mittlerweile sehr deutlich auszahlt, so für uns bei den Bewerberzahlen, ist, dass wir inzwischen 450 ehemalige Lektoren haben, die eifrig Werbung fürs Programm machen. Und etwa ein Drittel unserer Bewerber wird praktisch über ehemalige Lektoren geworben bzw. auf das Programm hingewiesen.
Für die Zukunft plant die Robert-Bosch-Stiftung deutlich weniger Sprach- und dafür mehr Fachlektorate in den Zielländern, die weiterhin schwerpunktmäßig in der Region Mitte- und Osteuropa zu suchen sein werden, ungeachtet einer gegenläufigen Entwicklung an deutschen Hochschulen und in der Politik. Markus Lux.
Es gab mit Sicherheit Anfang bis Mitte der 90er Jahre ein verstärktes Engagement. Es gab da einen Raum zu entdecken, der lange Zeit verschlossen war oder nur sehr problematisch zu kontaktieren war. Es ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren ein Prozess eingetreten, der in zwei Richtungen geht. Einmal eine Professionalisierung in einigen Hochschulen. Gleichzeitig sehen wir aber auch in vielen Hochschulen, dass ein sehr starker Rückgang ist. Es werden slawistische Institute aufgelöst an deutschen Universitäten. Es werden Fördermittel eingestellt. Es hängt natürlich immer auch von politischen Interessen ab. Und die gehen eben spätestens seit 2 Jahren deutlich mehr in Richtung Asien, Islam und weg von Osteuropa.
Für die Robert-Bosch-Stiftung und das Osteuropa-Zentrum der Uni Hohenheim jedoch bleibt das Lektorenprogramm für Mitte- und Osteuropa aktuell, auch nach der EU-Erweiterung. Und das aus gutem Grund, findet Dr. Jochen Gierartz aus der Geschäftsführung des Osteuropa-Zentrums.
Es ist ja nicht nur das Unterrichten, es ist auch die Projektarbeit mit den Studenten auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ob das der Theaterworkshop ist oder die gemeinsame Zeitung oder die gemeinsame Fußballspielen oder was auch immer, dass da einfach in diesem großen Thema dieses Europa gemeinsam bauen, eine Generation miteinander arbeitet, lehrt, unterrichtet. Und das kann ich, sage ich mal, aus Hochschulperspektive sagen, ist so in Deutschland, finden Sie das nicht mehr.
So viel, meine Damen und Herren, aus dem Sonderzug der Bosch-Lektoren und soweit auch unser heutiges Programm. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Silja Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii